Es gibt zurzeit, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ganz gefährliche Abgründe auf Erden. Sie können Tod und Verderben bringen. Ich will nur an die Kernspaltung erinnern. Nordkorea spielt mit dem Feuer. Eine kleine Fehlentscheidung, ein falscher Knopfdruck, da kann etwas ausgelöst werden. Das ist gar nicht zu erdenken, was da geschehen würde. Ich will gar nicht von dem Drohnenkrieg, Cyberkrieg reden und die chemischen Waffen, die gelagert sind, biologische Waffen. Ein Experte hat einmal erwähnt und hat gesagt, die Menschheit ist in der Lage, sich selber 50 Mal auszulöschen. Wenn man das überlegt. Aber ich denke doch, es gibt auch Millionen von Menschen, die beten und sagen, dein Reich komme. Komme bald, Herr Jesus. Und ganz gewiss darf ich davon ausgehen, dass auch wir heute Nachmittag den Wunsch im Herzen haben, dein Reich möge doch kommen. Allerdings dürfen wir nicht übersehen, dass der Jesus auch gesagt hat, dass andere Dinge zuvor geschehen müssen. Dies muss zuerst geschehen. Und dann nennt er eine ganze Reihe von Ereignissen führt er an. Und wir dürfen die beachten, nicht um Angst zu bekommen, sondern deutliche Zeichen des Himmels darin zu sehen, die das Kommen Jesu ganz deutlich ankündigen und uns klar zeigen, dass alle Ereignisse gar nicht zufällig geschehen, dass Gott seinen Plan hat. Ich möchte jetzt über das Thema sprechen. Gehen wir einem dritten Weltkrieg entgegen. Die Befürchtung ist weltweit da. Fachleute, Experten, sogar Kriegsexperten warnen davor. Denn wenn es irgendwo eine Auseinandersetzung gibt, dann kann das nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Deshalb ist es sehr gut, dass wir als wiedergeborene Christen nicht nur die schreckliche Gefahr, die furchtbare Bedrohung auf Erden sehen, sondern auch auf die Verheißung warten, ich komme bald, und uns orientieren an den Ereignissen, die vorausgesagt sind. Nun lese ich aus Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd, und darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und dem Wein tue keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen: Komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert, Hunger, Pest und durch die wilde Tiere auf Erden. Um diese Ereignisse, die so klar angekündigt werden, hier in der Offenbarung ein bisschen besser einzuordnen und zu sortieren, möchte ich über vier Abschnitte des gesamten Menschheitsverlaufes aufzeichnen. Also der gesamte Menschheitsablauf in vier Abschnitte aufgeteilt. Natürlich will ich das in biblischer Weise tun. Die erste Epoche nenne ich die Vor-Israel-Epoche. Die endete ja mit einer furchtbaren Katastrophe, mit der Sintflut, wo Gott so hart sein musste und keine Schonung hat dulden können und alles hinweggerafft hat, mit zugeschaut und zugesehen hat, wie Ältere, Jüngere, kleine Kinder einfach von der Flut hingerissen wurden. Sagen darf ich aber, er hat nicht gerade alle umkommen lassen. Es gab übrig gebliebene, den Begriff gibt es später in der Bibel immer noch. Es gibt solche Auserwählte, die wir die Überlebenden nennen können. Dass da Parallelen bestehen zwischen damals und unserer Zeit, hat ja Jesus gesagt, genauso wie es war zur Zeit Noahs. So wird es sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. Erwähnen möchte ich aber auch, dass bei dieser furchtbaren gerichtsreifen Entwicklung in der Vor-Israel-Ära Gott aber auch tätig war. Gott hat da einen Henoch zustande gebracht. Der war zu schade für den Tod. Der war zu schade für die Erde und ihre kommenden Gerichte. Es war der siebente nach Adam. Man kann da ein feines Plan verwalten von Ewigkeit her darin erkennen. Und dann gab es einen Noah, dem Gott seinen eigentlichen Auftrag gegeben hat, um diejenigen, die übrig bleiben sollten, zu retten. Das Schlimme, die Gerichtsreife entstand wohl darin, also kurz gefasst, dass es Einbruch der Finsternis, der okkulten Welt gegeben hat. Gefallene Söhne Gottes, also aus der Unterwelt, haben Kontakt aufgenommen mit biologischen Menschen, hauptsächlich mit Frauen und Töchtern der Menschen, ähnlich wie im Paradies der Fall begonnen hatte mit der Eva, so diesmal auch in der Frauenwelt. Die Folgen von diesem okkulten Einbruch, von diesem massiven Einfluss der Hölle und des Satans entstand ein Lamech, der sechste nach Adam. Auch nicht zufällig. Und dieser hat die Gewalttätigkeit eingeführt und hat die von Gott gegebene Ordnung der Ehe über Haufen geworfen, hat sich zwei Frauen genommen und war so brutal, dass er nicht das Geringste ertragen konnte, sofort zugeschlagen hat, bereit war zu töten. Also wie recht hat Jesus? Wie es war zur Zeit Noahs, so wird es sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. Also die erste Vor-Israel-Epoche endete mit einer furchtbaren Katastrophe. Lob und Dank, Gott hat welche übrig gelassen. Die zweite Menschheitsepoche ist die Israel-Epoche. Auch da gab's leider eine Negativentwicklung. Die gerettete Menschheit aus der Arche herausgekommen, also die durch die Arche bewahrten und geretteten, hatten unter Noah als erstes, als sie mit ihren Füßen auf den Boden, auf die Erde traten, ein Opfer gebracht. Damit soll gesagt werden, Herr, wir danken dir, dass wir zu den Überlebenden gehören. Meinst du, das sei nichts, wenn wir in der letzten Zeit zu den Übriggebliebenen einmal gehören dürfen, zu den Geretteten sein dürfen? Und Gott hat das gesehen. Und was war seine Antwort auf diese Dankbarkeit? Ehrliche, aufrichtige Dankbarkeit. Er segnete sie. Aber von dort, vom Ararat her, nach dem Segen Gottes, ging's abwärts, immer weiter runter, bis auf die Meereshöhe Null. Das war in Ur in Chaldäa. Das Meer ging damals, zur Zeit Abrahams, bis dahin. Überlegen wir bitte, kurz vor Ur in Chaldäa war noch Babel. Und da gab's auch einen Mann und einen Turmbau gab's da. Leider ist die Menschheit größenwahnsinnig geworden, hat sich selber ein Denkmal setzen wollen, den Nachkommen allen zeigen, zu was sind wir imstande. Gott sagt die Befürchtung, wenn ich die weitermachen lasse, dann wird ihnen fast noch alles möglich sein. So hat Gott in der Israel-Ära in die Genentwicklung der Menschheit eingegriffen, vom Himmel her gesteuerter Eingriff. Unsere Genmanipulanten, bei denen geht's ums Geschäft, bei denen geht's um Milliarden, die wollen sich auch einen Namen machen. Und Leben spielt da gar keine Rolle mehr. Aber Gott hat von Ewigkeit her in die Gene eingegriffen und hat einen Abraham hervorgebracht. Von der tiefsten Stelle von Ur in Chaldäa, weil er wollte, dass es Überlebende geben soll. Und aus dem Samen, aus der Genbearbeitung Gottes in Israel, kam ein Mann heraus, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, der dafür sorgen sollte, dass nicht alles umkäme im Endgericht, dass es übrig gebliebene, gerettete werden sollte. Das war der Mann, der die neutestamentliche Arche gebaut hat. Und zwar die Gemeinde Jesu. Und jetzt bin ich im dritten Menschheitsabschnitt. Vergesst es nicht. Die erste Menschheitsepoche vor Israelzeit. Zweitens die Israelzeit, wo Gott durch Prophetie und weisen Eingriff ein Israel gezeugt hat. Und die Spitze von Israel, der Höhepunkt Israels, das war Jesus Christus, der als Einziger das Gesetz so erfüllt hat, wie es Gott haben wollte. Jetzt müssen wir leider sagen, dass im Gemeindezeitalter die Entwicklung auch nicht so läuft, wie Gott das gerne gehabt hätte. Was alles läuft heute an Kriege, an Mord und Totschlag, Kindermorde am Mutterleibe, bestialische Hinschlachtungen, Bombardierungen von Krankenhäusern, hilflosen, hilfsbedürftigen Menschen, ohne Gefühl, ohne ein göttliches Empfinden, ohne Verantwortung Gott gegenüber, werden hingemetzelt. Und die Völkergemeinschaft, die UNO und wie sie alle heißen, sind total hilflos, obwohl sie Millionen kosten. Ich persönlich empfinde, Herr, kannst du da noch zuschauen? Und im Gebet vor ihm ist mir ganz klar geworden, ja, ich gebe noch eine kurze Gnadenfrist. Warum? Die Türe zur neutestamentlichen Arche, die steht noch offen. Und Gott will, dass allen Menschen gerettet werden soll. Aber wie zur Zeit Noah, die Menschen lassen sich nimmer korrigieren. Sie lassen sich nimmer zurechtbringen. Nicht mehr in die Verantwortung zu bringen. Und es wäre schrecklich, es wäre furchtbar, wenn ich jetzt enden müsste. Wenn ich nicht wüsste, dass auch in der letzten Zeit, in der neutestamentlichen Arche, eine Rettung besteht. Und diese Entwicklung, liebe Geschwister, das Ende der dritten Menschheitsepoche, das Ende des Gemeindezeitalters, will ich mit Gottes Hilfe, mit dem verlesenen Wort, deutlich vor unsere Augen stellen, damit wir die Ereignisse, und wenn sie noch so schrecklich sind, dass man nicht mehr zuhören kann, damit wir sie sehen, diese Dinge müssen zuvor geschehen. Und dann kommt das größte aller Ereignisse. Das größte Ereignis, besonders des Gemeindezeitalters. Jesus Christus wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und es werden ihn sehen aller Augen, auch die ihn zerstochen haben. Man kann die Juden darunter verstehen. Die haben Jesus verurteilt. Man kann aber auch deine und meine Sünde darunter verstehen. Die haben ihn ans Kreuz gebracht. Und warum haben die ihn ans Kreuz gebracht? Weil er dich und mich so lieb hat, hat er diese Strafe, die Schuld auf sich genommen. Und jeder jetzt in der noch bestehenden Gnadenzeit, das ist ernst, das ist sehr ernst, jeder, der in der noch bestehenden Gnadenzeit wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wer aber die Gnadenzeit an sich vorüberziehen lässt, im Essen und Trinken und Geld verdienen, Lustleben und Aktien lieber geworden sind, da wird Gott leider keine Schonung haben. Denn das Gericht über alles gottlose Wesen, das wird auch kommen. Es wird übrig gebliebene, es wird Gerettete gehören, und die anderen Lob und Dank, die sterben nicht alle, aber die fallen unter schlimme Gerichte. Ich will jetzt versuchen, das ein klein wenig in biblischer Reihenfolge darzulegen. Das Ende oder die letzte Zeit in der Gemeindeepoche, wo es darum geht, dass die Vollzahl aus den Heiden, die letzten noch mit herzugebracht werden sollen, zu den Überlebenden, zu den Geretteten. Jetzt möchte ich aber, um auch das besser zu verstehen, ein ganz klein wenig die Struktur des letzten Buches, die Offenbarung, kurz erläutern. Mir ist das eine so große Hilfe. Jahrzehntelang beschäftige ich mich sehr intensiv und nachhaltend, wie es empfohlen wird. Selig sind, die da hören die Worte dieser Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht. Der Ablauf, die Ereignisse, die zuvor kommen müssen, und das Kommen Jesu selber, das brennt so sehr in meinem Herzen, dass ich mein bisschen Leben, das Gott mir noch gibt, dazu verwenden möchte, mit allem Ernst und mit aller Deutlichkeit zu sagen: Schau, die neutestamentliche Arche steht noch offen. Siehst du, wie solche Tiere, Menschen, die einmal wild waren, an der Sünde gefesselt waren, bösartig waren, die spüren die herannahende Katastrophe. Die werden von der Güte und Liebe Gottes in die Arche hineingezogen. Zu dem Mann der Gnade. In der ersten Epoche war der Mann der Gnade, Noah aber fand Gnade. Im Neuen Testament ist der Gnadengründer Jesus Christus und seine Arche. Und ich weiß, dass Jesus Christus heute Nachmittag hier ist und niemand verdammen möchte, niemandem Angst machen möchte, liebe Geschwister. Aber die Dinge, die vorausgesagt sind, die müssen zuvor geschehen. Und daran kann man erkennen, es geht alles nach dem Plane Gottes. Und wenn noch so schreckliche Dinge, unmenschliche Dinge geschehen, dass es manchmal der Verstand sich weigert, das anzuerkennen und zu akzeptieren. Es geschieht doch, was Gott will. Dazu die Erläuterung der Struktur der Offenbarung. Da würde Johannes, der wird nach Patmos geführt. Er braucht Ruhe. Er braucht Abgeschiedenheit. Er hat ein Herausgenommensein nötig aus der Hektik des menschlichen Lebens und Treibens, damit Gott in aller Ruhe mit ihm reden kann, um ihm die Bedeutung, die Ereignisse richtig klar machen kann. Und dazu bekommt er eine Berührung. Jesus, der Herr, sagt ihm: Komm hier herauf. Und sein Bewusstsein, wer da keine Ahnung davon hat, hat Schwierigkeiten. Aber sein Bewusstsein wurde in die Gegenwart Gottes versetzt, damit er sehen könne, nichts geschieht zufällig. Weder der Lamech und sein Treiben ist zufällig, noch der Nimrod und seine Städtegründung Babel und Ninive ist der Grund dafür, sondern wenn der Befehl von Gott ausgeht. Johannes darf das Gemeindezeitalter, die sieben Leuchter sehen und Jesus, der mitten unter den siebenen Leuchten einhergeht. Ich habe keine Bedenken, so weit zu gehen, dass ich behaupte, wo zwei oder drei beisammen sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und wie sind wir zusammengekommen? Unter was für einem Namen sind wir zusammengekommen? Wir sind wiedergeborene Christen. Wir sind im Namen Jesu hier beieinander. Und wohl dem, der noch ein Empfinden dafür hat, ein inneres Empfinden, brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete. Die empfinden können, eine Disco-Atmosphäre, eine Fußball-Atmosphäre, eine Parlaments-Diskussions-Atmosphäre ist etwas ganz anderes, als wenn das Wort Gottes Raum bekommt und der Heilige Geist wirken und arbeiten kann. Und dort wird dem Johannes gezeigt, ich will dir zeigen, was nach dem Gemeindezeitalter geschieht. Und dann sieht er den Thron Gottes. Kein Ereignis, kein apokalyptischer Reiter, keine apokalyptischen Ereignisse können in Erscheinung treten, erst wenn vom Throne Gottes her der Befehl kommt. Dann treten die Ereignisse ein. Ich will sie ganz kurz schildern. Wir sind schon drin in der Apokalypse. Lob und Dank noch nicht in den Posaunengerichten. Und Lob und Dank noch nicht in den Zornschalengerichten. Denn wenn die beginnen, dann geht's nur noch etwa 3, 3,5 Jahre bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu. Ich freue mich, dass wir noch solche Stunden haben, wie diese heute Nachmittag. Und ich betone noch einmal, Gott bewahre mich, dass ich Angst mache. Nur wer Jesus nicht hat, wer ihn nicht angenommen hat, wessen Name nicht im Buch des Lebens eingetragen ist, für den ist es besser. Er bekommt einen richtigen, heilsamen Schreck und ringt sich zu dem Entschluss durch. Ja, wenn das so ist, dann, Herr Jesus, will ich doch in die neutestamentliche Arche hineingehen. Ich möchte, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Also, die Apokalypse, ich nenne die vier apokalyptischen Reiter die einleitenden Gerichte, die Vorgerichte. Und wo die erste Stimme eines Thronwesens sagt, komm, da wird uns gesagt, da kommt ein weißes Pferd. Ich befürchte, dass die Ausleger, die meinen, das sei das Evangeliumszeitalter, weil es ein weißes Pferd war, die täuschen sich. Apokalypse heißt Gerichtsbeginn, Gerichtsanfang. Und warum ein weißes Pferd? Und warum hat er einen Bogen? Und warum darf der siegen? Der Menschengeist hat ungeheure Triumphe gefeiert. Ich gehöre zu den Leuten, die den Fortschritt, technischen Fortschritt, schönes, bequemes Leben, warme Stube, sichere Versorgung für uns selber, für unsere Kinder, das schätze ich alles sehr und bin dankbar. Bin dankbar, dass ich ein warmes Zimmer habe, dass ich ein Bett habe und genug zu essen habe. Aber der technische Fortschritt ist leider nicht nur eine gute Sache, eine nützliche, eine hilfreiche Sache, aber auch mit einem furchtbaren Fluch belastet. Was hat die Technik alles gebracht? Kernspaltung habe ich schon erwähnt, liebe Geschwister. Biologische Waffen habe ich schon erwähnt. Und alle diese Dinge, Drohnen, mit denen man Jagd auf einzelne Personen machen kann, ist auch so ein Ding. Und man kann mit Hilfe von Raketen nicht nur bis zum Mond gelangen. Inzwischen hat man schon eine Landung auf dem Mars gebracht. Und was da nebenbei für Programme laufen mögen im Weltraum, wer kann das beschreiben? Da im Geheimen geschehen viele, viele Dinge. Ich habe gestaunt, jetzt hat man schon eine Sonde bis zum Jupiter gebracht. Könnte das nicht so sein, wie beim Turmbau zu Babel? Wenn das so weitergeht, dann wird dem Menschen nichts mehr unmöglich sein. Und wie damals beim Turmbau zu Babel wird Gott eingreifen, damit es nicht eine totale Vernichtung gibt. Und die Geretteten gerettet werden können. Eingehen zur Freude ihres Herrn, um bei ihrem Herrn zu sein. Herr Jesus, du wirst ganz gewiss keinen verloren gehen lassen, der im Buch des Lebens geschrieben steht. Jeder, der dir gehört, ist dein Eigentum und den wirst du nie dem Satan überlassen. Und wenn du bekehrt bist und wiedergeboren bist und wirklich deinem Gott gehörst, dann wird dich niemand aus seiner Hand reißen. Wie froh bin ich, dass ich das all bei diesen furchtbaren Ereignissen doch mit hinzugehen kann. Also der weise Reiter feiert Siege. Er hat einen Bogen und er kommt nicht auf einer Schnecke geritten, auf einem schnellen Tier. Das bedeutet, diese Ereignisse, apokalyptischen Ereignisse, laufen schnell voran. Das geht schnell. Ich gehe zum zweiten über. Und als die Stimme einer dieser Throngestalten ruft, komm, dann sah ich, da ist ein feuerrotes Pferd. Flammender, feuerrotes Pferd. Hassideologie. Hassreden. Ihm ist die Macht gegeben, den Frieden zu nehmen. Bitte. Den Frieden, den das Sühnopfer Jesu in deinem Herzen bewirkt hat, der kann nicht genommen werden. Aber den Frieden von der Welt zu nehmen, Frieden wird immer rarer, immer weniger Menschen verstehen sich gegenseitig. Schauen wir nur in unsere Verwaltung, in unsere Regierung hinein. Kaum noch zwei, die sich richtig verstehen miteinander. Der Frieden ist von der Erde genommen. Wie weit sind wir da schon? Durch den roten, apokalyptischen Reiter. Dazu ist ein Schwert ihm gegeben. Aufrüstung. Bitte noch nicht so lange her. Da hat die Welt gejubelt, dass eine Abrüstungsphase begonnen hat. Das ist aus. Es wird gewaltig wieder aufgerüstet, und zwar mit schrecklichen Waffen. Hassreden. Die Menschen verstehen sich nicht mehr miteinander. Wie wird Hass und Unversöhnlichkeit geschürt, wo man hinschaut? Ich will zum dritten übergehen. Als das dritte Lebewesen rief, komm, da kam ein schwarzes Pferd. Die Auslegung ist gegeben, es ist der Hungerreiter. Trotz UNO, trotz Welthungerhilfe, Trotzdem wird die Hungersnot immer größer. Die Flüchtlingsnot wird immer größer. Das hat Ausmaße ausgenommen, dass man nur staunen muss darüber. Es werden Weizenfelder, Maisfelder aufgekauft, nicht um die Welternährung sicherzustellen, sondern um eventuell billigen Kraftstoff für Fahrzeuge herzustellen. Wie muss Gott das sehen, was er eindeutig für die Ernährung der Menschheit bestimmt hat? Wie man mit dem umgeht? Wie viele Fahrten werden getätigt? Militärische Fahrten, Vergnügungsfahrten. Was geschieht und läuft da alles? Wie lang kann Gott noch zusehen, bis der Letzte eingegangen ist in die Arche? Aber da steht etwas. Bei dieser katastrophalen Hungerentwicklung, da sagt aber diese Stimme vom Thron, wenn die Hungersnot noch so groß wird, aber dem Öl und dem Wein tue keinen Schaden. Solange diese vier apokalyptische Reiter, die Vorgerichte, noch da sind, wird das Öl der Heilige Geist angeboten von der Gnade Jesu Christi. Gott schenkt und wirkt Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes. Was jetzt geschieht, ist eine Gnadenwirkung des Heiligen Geistes. Betgemeinde, heilige dich. Jesu Geist ergieße sich. Das Öl ist das Gebet und der Geist Gottes. Und Wein? Gut, da ist nicht der Alkohol in dem Sinn gemeint. Nicht der Champagner und nicht edle Sorten, sondern das Abendmahl unseres Gottes. Vergebung. Die Vergebung wird durch die Gnade und durch den Heiligen Geist noch angeboten. Noch ist Gnadenzeit. Da und dort, ihr habt sicher auch gehört, sind Erweckungsdurchbrüche noch. Es geht um die letzten herbeizuholen. Und jetzt komme ich auf den vierten apokalyptischen Reiter. Das ist eine ernste Angelegenheit. Das ist der Fahle mit dem Fahlenpferd. Ich habe eine Übersetzung, die nennt das Leichenfarbe. Bitte, ich nehme das so, wie das hier geschrieben steht. Auf diesem Fahlen oder leichenfarbenen Pferde, der darauf sitzt, ist der Tod. Nicht ein Zustand. Das ist ein gewaltiger Fürst. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, der sich länger als alles halten kann, das ist der Tod. Weißt du, was ich glaube? Dass dieser Tod es war, mit dem Jesus im Garten gerungen hat. Und er rang mit dem Tod. Da ging es nicht nur um das äußere Sterben, da ging es um eine ungeheure Macht und Majestät. Und wenn der Herr der Finsternis, des Totenreiches auf dem fahlen Pferd sitzt, liebe Geschwister, um eine furchtbare Ernte zu halten, so wissen wir doch, Jesus ist Sieger und lebt. Er kommt nicht allein, ihm folgte das Totenreich. Der Abgrund ist aufgetan. Und was kommt da aus den Abgrundgründen? Bitte mit Hilfe von Spiritismus, mit Genmanipulation und alle furchtbaren Fehlentwicklungen der menschlichen Wissenschaft und der menschlichen Fähigkeit. Der kommt heraus. Und ihm wird Macht gegeben über den vierten Teil der Erde. Haben wir schon erreicht. Er schon etwas mehr. Über mehr als den vierten Teil der Menschheit und der Erde rast dieser Todesreiter. Und vier Dinge werden genannt. Schwert, das sind Kriege. Hunger, habe ich erwähnt, die Folge von Kriegen. Seuchen, die Folgen von Kriegen. Und wilde Tiere, das sind die nicht-christlichen, nicht-gottgefügigen Machtpolitiker und Reiche. Und das ist so schlimm. Wie viele Menschen sterben? Wir sind jetzt in dieser Phase. Wie viel Hunger, wie viele Flüchtlinge gibt es? Das ist alles ganz, ganz schlimm. Jetzt habe ich aber noch einen Bericht, wie die Errettung vor sich gehen soll. Bei dieser apokalyptischen Voraussage, bei diesen fürchterlichen Gerichten. Ich will nicht die Titanic herausgreifen, über die ist schon so viel gesagt und geredet worden, über dieses stolze, mächtige Schiff, das als unsinkbar galt, aber einen Eisberg gerammt hat. Und dann die lustige, lockere Stimmung ungeschlagen hat. Das Vergnügen plötzlich vergangen war und die Bordkapelle dann blies, näher mein Gott zu dir. So plötzlich aus dem Vergnügen herausgerissen. Und dann will man schnell fromm sein und möchte und schreit Gott um Hilfe an. Ich nehme ein anderes Beispiel. Im April 2014, da gab es eine Fähre in Südkorea. Sewol war der Name. Man hatte sie die Todesfähre genannt. Die Zeitungen, die Presse berichtete davon. Und weil das nicht sofort gesunken ist, diese Fähre mit Schulausflugskinder, 475 Leute an Bord, 300 davon waren Kinder. Wahrscheinlich sind 390 etwa oder 400 umgekommen und einige übrig gebliebene, einige Gerettete hat es gegeben. Und wie das in der Welt so ist, wenn so eine Fähre mit Schulkindern, die in einen Schulausflug gemacht haben, plötzlich gerammt wird und anfängt zu sinken, nicht schnell, und dann weiß man, es gibt keine Hilfe mehr, dann ist die Presse da und das Fernsehen ist auch da. Und dann haben Menschen im Fernsehen gesehen, wie das Schiff langsam untergeht, wie sich Menschen aus Verzweiflung in die Fluten stürzen und wie dann aber Gott sei Dank einige Boote von der Umgebung, Rettungsboote herankommen und die von dem sinkenden Schiff herunterspringenden Menschen auflesen in ihre Rettungsboote. Weißt du, was ich da für Gedanken habe? Herr Jesus kennt doch jede Gemeinde bei dieser Endzeitentwicklung, wo die Gerichte kommen, wo der Tod seine Ernte hält, wo Seuchen und Hungernot gibt, wäre doch jede Gemeinde so ein Rettungsboot, das solche Gefährdete aufnehmen könnte, zu Überlebenden machen. Jede Bekehrung, die in dieser letzten Gnadenstunde noch stattfindet, ist ein großes Wunder. So wurden also einige dann gerettet. Und wurden Überlebende. Was mich aber ganz besonders bewegt und beeindruckt hat, ich will es nicht zu dramatisch machen, aber dass viele Leute, die noch ein Empfinden hatten und denen das Sterben von Menschen nicht gleichgültig war, Kindersterben nicht egal war, Die haben im Fernsehen dann mitsehen können, wie Menschen in den Fluten sanken. Und wie die Rettungsboote bemüht waren, die letzten, die noch möglich sind, zu retten. Da war ein Mädel auf dem Schiff. Das hatte da so sein Handy dabei. Und hat der Mama ein SMS geschickt. Mama, hat sie geschrieben, wenn ich es dir nicht mehr sagen kann, so will ich dir mitteilen, ich habe dich sehr, sehr lieb. Können wir uns das vorstellen? Mütter haben gesehen, wie ihre Kinder in den Fluten versinken. Ist nicht schön, wie es war zur Zeit Noah. Gott hatte wohlweislich keine Fenster an den Seiten anbauen lassen. Die Insassen, die 8 Geretteten, ich weiß nicht, ob die das verkraftet hätten. Aber die Tür war von Gott verschlossen, aber oben war ein Fenster. Heute Nachmittag haben wir ein Fenster, offen nach oben. Und Gott will, dass wir alle gerettet sind. Nicht eine einzige Person in den Endzeitgerichten versinken und ewig verloren gehen soll. Christentum, du solltest dich nicht mit dir selber beschäftigen. Christentum, du solltest nicht über das nachdenken, was du nicht hast. Und was du gerne hättest. Gemeinde Jesu, du solltest darüber nachdenken, wo sind noch Menschen, die gerettet werden können. Die Zeit läuft ab, liebe Geschwister. Aber Lob und Dank, die in die Türe hineingingen, ich denke jetzt an den Hochzeitssaal, die haben das Leid, diese schrecklichen Eindrücke vergessen können. Sie kamen hinein in den Freudensaal, sind herrlich erquickt worden. Und wie sagte Maleachi, wer da gerettet ist, ihr werdet aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Petrus meinte, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Ich bin so dankbar meinem Gott, dass ich zu denen gehören darf, die Jesus angenommen haben. Und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Selber kann man raus, aber niemand kann dich aus des Herrn Hand reißen. Gehen wir einem dritten Weltkrieg entgegen? Wenn es einen gibt, ich vermute ja, dann wird er nicht mehr so laufen wie die seitherigen. Das sind Cyberattacken sind da, Drohnen sind da und Verbündete bekämpfen sich gegenseitig. Es wird so sein wie bei den Amalekitern. Eines jeden Schwert wird gegen des anderen sein. Der Verwirrer, der Mörder von Anfang holt seine Ernte, aber Jesus Christus auch. Erwähnen möchte ich noch, die vierte Zeitepoche ist das tausendjährige Reich Jesu Christi. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein durfte, dies sagen durfte. Es war ernst und es war hart. Ich weiß, es ist auch Verdauung nötig, aber übersieh nicht die Liebe Gottes. Amen.
Wir sind in deiner Hand und wie wir gehört haben, nichts und niemand kann uns durch deine durchbohrte Hand herausnehmen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein sein dürfen und aus Gnaden errettet sind, Herr. Und vergib uns da, wo wir kein Zeugnis gewesen sind. Lass uns erleuchtete Augen geben, dass wir die Not des anderen sehen. Das ewig verloren sein, das ist die größte Not, die es überhaupt gibt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch deutlich da gesprochen hast, auf, denn die Nacht, die wird kommen. Und noch ist Gnadenzeit. Herr, hole du herzu, wer sich retten lassen möchte. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Vor vielen Jahren, einst in meiner Kindheit, ich spielte, bis der Abendschatten fiel. Den altbekannten Weg ging ich nach Hause und hörte meine Mutter, als sie rief: komm heim zum Abendmahl. Es sieht gar dunkel aus. Komm heim zum Abendmahl. Bald gehen eines Tags stand ich an ihrem Bett und Engel sangen wunderbar und süß. Sie hört den Ruf zum Abendmahl im Himmel und jetzt weiß ich, sie ist im Paradies. Komm heim zum Abendmahl. Es sieht gar dunkel aus. Komm heim zum Abendmahl. Bald gehen wir nach Haus. Im Geiste seh ich sie jetzt oben stehen. Stimme hör ich noch einmal. Der Festtisch ist bereitet dort im Himmel. Bald sind vereint wir dort beim Abendmahl. Komm heim zum Abendmahl. Es sieht dann dunkel. Komm heim zum Abendmahl, bald gehen wir nach Haus. Komm heim zum Abendmahl, es sieht gar dunkel aus. Komm heim zum Abendmahl, bald geht's.